So, guten Morgen zusammen, nochmal von meiner Seite aus. Ich kenne mich jetzt ja alle schon, Jonathan Borscht mein Name. Die meisten nennen mich jedoch Johnny. Meine Mama ist nicht sonderlich glücklich damit, aber das ist okay. Ich bin im wunderschönen Pfuhl geboren, aufgewachsen und immer noch wohnhaft. Und man mag es kaum glauben, aber 2019, da habe ich dieses wunderschöne Fleckchen Erde verlassen und bin in die USA gegangen. Und dort habe ich für 9 Monate gelebt. 8 Monate, um genau zu sein, denn leider kam da was Kleines dazwischen. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Corona. Ja. Und es soll nicht um diese geniale Zeit gehen, die ich da erlebt habe, oder um das Wachstum, das ich im Glauben haben durfte, oder um die genialen Menschen, die ich treffen konnte. Sondern es soll um den Zeitpunkt gehen, wo die deutsche Regierung angeklingelt hat und gesagt hat, alle Freiwilligen, sofort nach Hause. Wir haben eure Versicherung gekündigt. Und dann war ich wieder hier. Im Pfuhl. Im wunderschönen Pfuhl. Umgeben von meiner Familie, von meinen Freunden, von meinen Großeltern, von all den Menschen, die mir wichtig sind, von meiner Gemeinde. Zurück in diese Komfortzone, in denen wir uns doch so gern aufhalten. Und nie davor und nie seither war ich so allein. Aber wie kam das? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt oder ob das hier auf der anderen Seite der Donau überhaupt angekommen ist, aber es gab eben diese Zeit mit Corona. Ja? Das ist noch gar nicht allzu lange her und es war eine bisschen verrückte Zeit. So, da sind Menschen mit Masken zum Einkaufen gegangen und die meisten fanden das ziemlich uncool und haben sich dann so verrückte Masken selber genäht, so bunte, groß, klein, wie auch immer. Es war ziemlich wild. Es war eine Zeit, da war soziale Distanzierung plötzlich ein politisches Wort. Und sich nicht mehr zu treffen, also keine Gemeinschaft mehr zu leben, das war ein Gesetz. Und wehe, wehe, wir Bayern, wir wollten nach 10 Uhr nochmal auf die württembergische Seite wechseln. Das ging gar nicht. Dieses Leben nicht mehr zu teilen, war Gesetz. Und ja, ich würde sagen, dass das sicherlich irgendwo zu meiner Einsamkeit beigetragen hat. Aber das würde ja heißen, dass jetzt, wo die ganzen Regeln weg sind, wo Corona vorbei ist, dass es keine einsamen Menschen mehr gibt. Und das ist ja auch nicht richtig. Vielmehr ist es doch so, dass wir schon seit ganz vielen Jahren erleben, wie Menschen, auch gerade Christen, sich immer weiter voneinander distanzieren. Wir versuchen unser Leben allein zu bestreiten. Und in diesen Zeiten von heute, wo wir alle so vernetzt sind wie nie, wo meine Oma und mein Opa mir WhatsApp-Nachrichten schreiben können, in Zeiten da, wo wir so leicht über so viel Distanz in andere Länder und Kontinente verbunden bleiben können, werden doch immer mehr Menschen so allein. Ich habe das Problem mal so genannt. Und zwar, im Prinzip ist jeder von uns sein eigener Öffentlichkeitsmanager. Okay, das ist jetzt kein neues Wort, das kennt ihr sicherlich alle. Das haben Fußballclubs zum Beispiel, da gibt es einen, der steht vorne, der gibt Informationen raus, manche hält er zurück, je nachdem, wie es halt gut ist für den Club. Und es ist egal, ob wir das jetzt tun, so auf Instagram oder auf Snapchat BeReal, was hier die Jugend so macht, oder ob wir das auf Facebook oder auf WhatsApp Status unser Leben teilen und damit schauen, was oder zeigen, was andere Leute von uns sehen dürfen. Oder aber, ob wir in der Bibelstunde, im Hauskreis, beim Kaffee trinken mit Freunden, wir da kontrollieren, was wir anderen erzählen. Und das passiert ganz automatisch, welche Informationen andere Menschen von uns bekommen. Und das alles, das schafft so ein Idealbild von uns, das gar nicht der Realität entspricht. Und die Bibel, die fordert uns doch immer wieder dazu auf, dass wir andere Menschen lieben sollen, dass wir sie unterstützen sollen, dass wir das Leid mittragen sollen und die Feste mitfeiern sollen. Aber wie soll ich denn jemanden wirklich lieben, wenn ich nur so eine gefälschte Version von ihm kenne? Wie sollen meine besten Freunde mich unterstützen, wenn die überhaupt gar nicht wissen, in welchen Bereichen meines Lebens ich Zweifel habe? Wo ich am Struggeln bin, wo ich den falschen Weg eingeschlagen habe. Wo ich nicht der bin, der ich sein will. Und ich möchte heute mit euch 3 Aussagen anschauen. 3 Aussagen über Gemeinschaft, die ich in den letzten paar Jährchen, wo ich doch schon Jugendarbeit mache, zu hören bekommen habe. Und ich möchte eine biblische Antwort darauf finden. Und die erste Aussage ist, Glaube braucht keine Gemeinschaft. Und das ist eine Aussage, die höre ich nicht erst seit Corona. Immer mehr Menschen gerade in meinem Alter ein bisschen drüber kommen und sagen, ey, ich glaube, das ist ein Ding zwischen mir und Gott. Ich brauche da keinen anderen, der da drin rumfuscht. Ich brauche da keine Gemeinde, die mir vorschreibt, welche Lieder ich singen darf oder wie Glaube jetzt für mich auszusehen hat. Glaube ist mein Ding. Ich brauche keinen anderen. Die Frage ist, was sagt denn Gott dazu? Da wollen wir hin im Endeffekt. Wir wollen ja fragen, was sagt Gott dazu, dieser Aussage? Und als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich was gefunden, was ich so noch nie gelesen habe. Und zwar habe ich die Schöpfungsgeschichte nochmal gelesen. Habt ihr es nicht auch so gelernt und bis jetzt immer gelesen, dass vor dem Sündenfall im Paradies alles perfekt war? Ja? Okay, ich habe das nochmal nachgelesen. 1. Mose. Gott sagt selbst, dass es einen Fehler in seiner Schöpfung gibt. Ja? Bleibt kurz bei mir, nicht gleich sagen. Ja? Ein Fehler in dieser Schöpfung, wo Gott mit dem Mensch gewandelt ist. Und das ist der Fehler. Mit dem Mensch. Gott hat gesagt, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und er hat einen zweiten gemacht. Und das ist in Kapitel 2. Es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und so spricht er immer wieder über die Wichtigkeit, die es hat, dass Christen Gemeinschaft leben und nicht alleine unterwegs sind. Und das können wir uns anschauen. Wir können es im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 2 anfangen und wir können bis in die Offenbarung gehen. Ich habe euch nur zwei Beispiele mitgebracht. Hebräer 10, 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige es zu tun pflegen. 1. Johannes 1, 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und was wir über die gesamte Bibel hinweg lesen können, und gerade in diesen drei Stellen eben, ist, dass Gott es liebt, wenn seine Kinder sich treffen und Gemeinschaft miteinander leben. Und dieses Treffen seiner Kinder, das nennt er auf Deutsch Gemeinde. Aber warum ist Jesus diese Gemeinde überhaupt so wichtig? Warum ist diese Gemeinschaft so relevant für ihn? Und hierbei ist es wichtig zu sagen, dass die Einsamkeit, die viele von uns verspüren, die wir immer wieder haben, dass sie nur Jesus stillen kann. Die unbedingte Liebe, die Jesus gibt, kann keine Gemeinde, kein Mensch, kein Beziehungspartner jemals ausgleichen. Und dennoch ist Gemeinde das Herzensprojekt von Jesus. Wie wahrscheinlich jeder von uns kennt, gibt Situationen, in denen wir Zweifel haben, in denen wir Ängste haben, in denen wir Nöte haben, wo Probleme in unserem Leben aufgehen, die wir anscheinend nicht selber lösen können. Und manchmal wissen wir nicht mal, wie wir die nächste Zeit überstehen sollen oder ob wir überhaupt noch glauben können. Und genau das ist der Punkt, wo Gemeinde ins Spiel kommt. Die Gemeinschaft, die Gott sich für uns gewünscht hat, das sind Brüder und Schwestern, die hier sitzen mit uns, die in solchen Situationen helfen, Schweres zu tragen und uns immer wieder auf den einen wahren Gott hinzuweisen. Gottes Plan für uns ist Gemeinschaft mit anderen Christen und nicht alles allein schaffen zu müssen. Und das ist die zweite Aussage, die hundertprozentig jeder von euch kennt. Und ich würde nicht mal sagen, dass es eine Aussage ist, sondern für mich ist das eine Lebenslüge. Ich schaffe das alles schon allein. Wer kennt den Gedankengang von euch nicht? Ja, ich muss doch jetzt nicht noch meine Freunde damit belasten. Die haben doch selber schon so viel zu tragen. Oder andersrum. Ja, ich weiß, es ist super schwer und ich kann eigentlich echt nicht mehr. Es geht irgendwie nicht weiter, aber weißt, ich komme schon raus. Schau, okay. Wenn ich euch jetzt frage, wer ist der bekannteste Leidende der Bibel? Was kommt euch in den Kopf? Jesus? Was? Und? Hiob. Jawohl, die zwei, an die habe ich auch gedacht. Und bei mir, also ich würde sagen, wir sprechen kurz über beide, okay? Hiob, für mich der bekannteste Leidende, ich weiß nicht, ich feiere diese Geschichte einfach und wie, egal was ihm genommen wird, er bleibt bei Gott. Ich verstehe es nicht, ich kann es einfach nicht verstehen in meinem Kopf, aber darum soll es nicht gehen, sondern er hat alles verloren. Haus, Familie, seine Güter, sein Geld, seine Gesundheit, er hat alles verloren, er hatte gar nichts mehr. Und was ist dann passiert? Nachzulesen, Hiob 2, ab Vers 11. Ja, drei Freunde kamen vorbei. Er war nicht allein. Okay, sobald, wo sie dann angefangen haben zu reden, ging es bergab, aber also das, der Grundsatz war, ja, er hatte drei Freunde da. Und es hat es leichter gemacht, für die Zeit, wo sie geschwiegen haben. Und dann reden wir kurz über Jesus, okay? Die letzten Stunden, in denen er ein freier Mann war, könnt ihr nachlesen, Matthäus 26, ab Vers 36. Was hat er gemacht? Er ist in diesen Garten gegangen, Gethsemane. Und wie ist er da hingegangen? Ja, es geht jetzt nicht um jubelnd oder wahrscheinlich eher nicht, sondern es geht mit wem? Er hat Jünger mitgenommen. Er hat Menschen mitgenommen, mit denen er Höhen erlebt hat, mit denen er Heilungen erlebt hat, mit denen er Rettungen erlebt hat, Bekenntnisse, Bekehrungen, alles möglich, mit denen er aber auch Nöte erlebt hat und noch erleben sollte. Und er hat Menschen mitgenommen, die er manchmal einfach angeschrien hat, wenn sie mal wieder nichts gecheckt haben. So stelle ich mir zumindest in meiner kindlichen Vorstellung vor. Wenn ich Jesus wäre und die Jünger, die fragen mich jede zweite Woche wieder nach irgendwelchen Wundern und verstehen immer noch nichts. Also Jesus hat mit diesen intensiv, intim zusammengelebt und hat sie in diese Situation mitgenommen. Freunde dabei zu haben, macht Schweres leichter. Aber glaubt jetzt nicht, dass Jesus diese Menschen mitgenommen hätte, um seine Situation zu verändern. Das haben sie nicht gemacht. Das konnten sie nicht. Dazu hatten sie nicht die Macht. Es geht einfach nur darum, dass in diesen Situationen es wichtig ist, nicht allein dazustehen. Und am Anfang der Bibel, am Anfang von, nicht der Bibel, sondern von Jesus Wirken, da nennt er diese Jünger Freunde. Und wenn wir weitergehen in dem Prozess, in dem sie zusammengelebt haben, in dem sie intime Freundschaft gelebt haben, dann kommt am Ende raus, dass er sie Brüder, Familie nennt. Und diese Familie Christi, alle Menschen, die hier sitzen heute, die sind wir. Wir gehören zusammen, Brüder und Schwestern, im Glauben, füreinander da. Ich möchte euch kurz 30 Sekunden geben, um darüber nachzudenken, wer für euch ein Bruder, eine Schwester ist, mit dem ihr ehrliche, intime Beziehungen leben wollt. 30 Sekunden, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger. Denkt kurz mal. Okay, ich hoffe, ihr habt alle an den Personen gedacht, waren vielleicht nur 20 Sekunden, sorry, aber wir müssen ein bisschen Gas geben, ich habe noch ein bisschen. Ich habe an den Personen gedacht, ich erzähle später noch ein bisschen über die Person, aber jetzt zu eurer Person. Ich habe euch jetzt eine Challenge, ich weiß, oh, in der Mitte, der predigt schon eine Aufgabe, aber das hat ja was mit dem realen Leben zu tun, boy. Also, okay, ihr, sie alle, wenn ihr heute Nachmittag heimkommt, okay, ihr schnappt euer Telefon, und ihr ruft diese Person an. Und ihr sagt, hey, danke, dass wir Freundschaft leben dürfen. Dass wir Familie, Brüder und Schwestern sein leben dürfen. Und dann macht ihr noch was Zweites, was richtig Verrücktes. Ihr verabredet euch für nächste Woche zum Kaffee trinken. Nicht für, ah ja, wir machen das mal wieder irgendwann. Sondern jetzt. Nächste Woche. Lasst euch herausfordern. So, okay, wir wissen jetzt, was Jesus dazu sagt, wenn wir sagen, hey, wir müssen alles alleine schaffen. Und zwar, er sagt, hey, ich bin bei dir. Egal was ist, ich bin bei dir, aber es ist noch viel genialer. Nicht nur ich bin bei dir, sondern ich habe dir andere Christen in den Weg gestellt, in dein Leben gestellt, die mit dir Schlimmes ertragen werden, die mit dir Positives feiern wollen und die dein Leben ab und an erleichtern können. Aber es bleibt auch immer noch die Frage, woher kommt eigentlich dieser zerstörerische Gedanke? Woher kommt dieses Gedankengut, alles allein schaffen zu müssen? Und das kommt meiner Meinung nach von der dritten Aussage. Drittens, Freundschaften sind einfach und harmonisch. Ja, ich hatte vor einer Weile ein sehr gutes Gespräch auf meinem Balkon mit einem Jugendlichen aus meinem Jugendkreis. Und der junge Mann war sehr ehrlich und hat mir erzählt, wie er Angst hat. Angst davor, dass die Menschen, die mit ihm Zeit verbringen, nur Zeit mit ihm verbringen, weil er witzig ist. Und da hat er mich so angeschaut, hat so rübergeschaut und war so, hey Johnny, wie ist es bei dir und deinem besten Freund? Ihr seid euch doch so ähnlich und ihr macht es schon so lang zusammen und ihr seid ein Herz und eine Seele. Und ja, ich muss mich echt zusammenreißen, weil ich muss ein bisschen schmunzeln. Silas, so heißt mein bester Freund, die Person, an die ich vorher gedacht hätte. Mit dem gehe ich seit über 20 Jahren zusammen irgendwie wurschteln wir so durchs Leben durch. Und wenn wir uns aber objektiv uns beide anschauen, dann dürften wir auf gar keinen Fall funktionieren. Weil wir haben nichts gemeinsam. Okay, vielleicht nicht nichts, wir sehen ein bisschen ähnlich aus. Wir sind im selben Ort aufgewachsen, okay, aber sonst, wir haben andere Vorlieben, wir haben andere Interessen, wir haben so viele unterschiedliche Dinge. Wenn man sich überlegt, wenn man den Silas in ein soziales Konstrukt reinschmeißt, in eine neue Gruppe, man wirft ihn da einfach rein, dann braucht er eine Woche ungefähr, um sich zu akklimatisieren und erstmal zu schauen, was passiert hier, was machen wir denn, wie müssen wir uns verhalten, wie auch immer. Wenn ich in eine neue Gruppe komme, ich bin wie so ein junger Welpe, ich bin aufgedreht, ich möchte mit jedem gleichzeitig reden, am liebsten von jedem direkt alles wissen. Und trotzdem funktionieren wir. Oder auch wenn es um Gaben geht, um das, wie wir Gottesdienst lieben und den gerne immer feiern würden, sind wir völlig verschieden. Und diese Freundschaft, die ich heute mit ihm leben darf, die ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Wir haben uns, seitdem wir uns kennengelernt haben, im Krabbelkreis, ne, schon eine ganze Weile her, haben wir uns gut verstanden. So gut, wie sich halt Krabbler verstehen. Ne? Aber wir hatten eine große Gemeinsamkeit und das ist dieser Glaube. Was auch immer hilft, unsere Eltern waren befreundet, das ist auch ganz cool, aber ja, wir mussten uns sowieso immer sehen. Und jeder ist trotzdem seinen eigenen Weg gegangen. Verschiedene Schulen, verschiedene Bildungswege, verschiedene Auslandsjahre, verschiedene Sporte. Nee, er macht nicht so viel Sport. Also, wir haben alles unterschiedlich gemacht. Und trotzdem sind wir in Kontakt geblieben. Und wir haben an dieser Freundschaft gearbeitet, die wir heute haben. Und lass mich eins sagen, so gern wie ich diesen Mann habe, so viele Nerven hat er mich schon gekostet. In Diskussionen, da wo wir nicht mal auf demselben Planeten unserer Meinung waren. Oder bei Entscheidungen, die er getroffen hat, wo ich mir dachte, wie soll das mit dir enden? Und ich bin mir sicher, wenn ihr ihn fragt, dann wird er das Gleiche oder noch Schlimmeres über mich sagen. Von daher, ja. Also nur weil wir einen Menschen in unserem Leben haben, die wir seit Jahren kennen oder seit Jahrzehnten kennen, heißt es noch lange nicht, dass wir Gemeinschaft mit dem pflegen, mit dieser Person, so wie die Bibel das für euch, wie die Bibel für uns vorgestellt hat. Denn die Bibel, die hat einen Standard für jede Freundschaft. Und der Standard ist hoch. Und ich will euch kurz 6 Beispiele mitgeben. Und ja, es ist kurz, okay? Keine Angst. Wie soll Freundschaft aussehen? Ich hätte noch wesentlich mehr raussuchen können. Also, falls ihr noch länger wollt, können wir machen. Epheser 4, 29. Freunde sprechen die Wahrheit. In Liebe. Okay? Wahrheit, ja, gut, aber in Liebe. Ja? Römer 12, 15. Freunde trauern mit dir, wenn du es tust. Und den Teil, den wir dann ganz gern weglassen. Und sie freuen sich, wenn du es tust. Es funktioniert nicht nur, wenn wir zu unseren Freunden kommen, wenn es uns schlecht geht. Oder wenn es uns gut geht. Beides muss gegeben sein. Kolosser 3, 16. Freunde beraten dich mit Gottes Wort und nicht mit der eigenen Meinung. Okay, man kann jetzt sagen, bei manchen Leuten sind es Erfahrungswerte. Das ist natürlich auch, man hat mit Gott was erlebt, kann das dann weitergeben, das würde ich noch zählen lassen. Bei mir, ich kann das jetzt für mich noch nicht so arg, praktisch ja, sagen, viele Erfahrungen. Sprüche 27, 6. Freunde sprechen harte Wahrheiten, um dich zu schützen. Kolosser 3, 13 oder Epheser 4, 3, beide zusammengewurschtelt ein bisschen. Freunde vergeben dir, aber die vergeben dir nicht erst, wenn du angekrochen kommst, sondern Freunde gehen auf dich zu, um dir zu vergeben. Und Apostelgeschichte 2, 45, ja, mag ich sehr gern, vor allem, weil wir gehen oft zusammen essen. Freunde sind großzügig, ja. Die geben mir letztes Hemd für dich auf, okay? Und während die Punkte, die ich gerade euch erzählt habe, alle zusammen dieses riesige Idealbild schaffen, von was Freundschaft sein sollte, da müssen wir bei einem ganz anderen Punkt anfangen. Und zwar bei der Ehrlichkeit. Und weil jeder von uns so ein bisschen unterschiedliches Verständnis von Ehrlichkeit hat und wie das denn aussieht, ob man da, wenn man das nicht erzählt, ist es noch ehrlich, ist es dann nur weggelassen oder... Ich habe ein anderes Wort rausgesucht. Und zwar ist das Wort Verletzlichkeit. Sich verletzlich zeigen. Okay, Johnny, cooles Wort. Aber was heißt es überhaupt? Was heißt es? Verletzlich werden heißt mit diesem Mensch, mit diesen paar Menschen, die ihr in diesem ganz inneren, in diesem ganz engen Kreis habt, die Gott, die Jesus euch in euer Leben gestellt hat. Radikal. Ehrlich. Keine Ausnahmen. Über Zweifel, über Nöte, über Sünden, über Süchte, über Ängste, aber auch über Pläne, über Visionen, über Positives zu sprechen und zu werden. Kurz, wie die Bibel das formulieren würde, ist: Freunde müssen euer Innerstes kennen. Oder kennenlernen. Und davor haben wir Angst. Und ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen, warum ihr davor Angst habt, aber ihr habt's. Weil das ist menschlich. Vor ungefähr 2 Monaten habe ich im Living Room in Pool gepredigt. Das ist dieser von der Jugend gestaltete Wohnzimmergottesdienst, wo wir gesagt haben, hey, wir als Jugend, wir hätten gerne einen Gottesdienst, den wir gestalten dürfen. Wo wir die ganze Planung machen, wo wir alle Musiker einladen, wir machen einfach alles. Und ihr dürft alle kommen. Also, falls ihr kommen wollt, im September, zweiter Sonntag im September, glaube ich, abends 18 Uhr in Pool, kommt gern vorbei. Vor ungefähr 2 Monaten habe ich da gepredigt. Und ich habe über die Zeit gesprochen, die ich vor dieser Predigt hatte, also ungefähr vor 3-4 Monaten daneben. Und es war eine Zeit, in der ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. In der ich da stand und so viele Aufgaben, so viele Dinge vor mir lagen, in der so viel Unsicherheit über das war, wer ich überhaupt bin, wer ich sein will, wo ich in Zukunft hingehen will, jobtechnisch oder in allen anderen Aspekten des Lebens, dass ich überwältigt war. Und ich wusste nicht, wie ich die nächsten Wochen überstehen soll. Und die Selbstzweifel und die Ängste, die waren so groß, dass ich mir einfach nicht sicher war, ob ich überhaupt diese Wochen vernünftig schaffen kann. Und denkt ihr, dass ich in diesem Moment Lust hatte, meine Jungs, meine guten Freunde anzurufen und zu sagen, jo Jungs, ich bin zu schwach, ich schaff's nicht, ich kann nicht mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Ich will doch, dass die Freunde, die mich lieben, diese Menschen, die mir wichtig sind, dass die sehen, hey, der ist nah an Gottes Herz. Hey, der bewegt was, der steht im Glauben, der ist sicher, der... Ja, aber so war es halt nicht. Und ich wusste aber, dass am nächsten Stammtisch, der bei uns aufkommt, bei uns Jungs, dass irgendwann diese Frage kommen würde. Johnny, wie geht's dir eigentlich? Also wirklich. Und ich wusste nicht, ob ich ehrlich antworten kann. Das Gute für mich war, dass davor, bevor die Frage mir zugeworfen wurde, hat ein anderer Freund von mir darüber erzählt, wie er eine Beziehung beenden musste und wie er damit immer noch struggelt, weil es vorbei ist und weil er nicht weiß, wie er jemals wieder Liebe finden kann, weil es so viel aus ihm rausgerissen hat. Und in dem Moment dachte ich mir nur, das war für mich so überwältigend. Hey, es ist voll in Ordnung, sich verletzlich zu zeigen. Weil das Einzige, was deine Brüder und Schwestern, was deine Freunde denken werden, ist, boah, ist dem sein Leben ein Chaos. Genauso wie meins. Erstmal ehrlicher damit. Und sobald wir an diesem Punkt angekommen sind, wo wir ehrlich sind, wo unsere Freunde unser Innerstes kennen. Da greifen all die anderen Punkte, die ich vorher aufgeteilt habe, über die ich gesprochen habe. Man spricht die Wahrheit in Liebe aus. Man berät den anderen nicht aus seiner eigenen Meinung, sondern mit Gottes Wort. Und man bringt die anderen immer wieder im Gebet vor Jesus und näher hin zu Jesus. Und so kann Freundschaft gelingen. 3 Aussagen, die wir kennen. 3 Antworten aus der Bibel. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit anderen Christen, für unser Leben. Wir alle, die wir hier sitzen, sollen es Jesus gleich tun und Menschen, Freunde, Christen mit in schwere Situationen nehmen. Zu einer Freundschaft nach Gottes Idealbild gehört radikale Ehrlichkeit. Und um ganz geliebt zu sein, muss man ganz gekannt sein. Und ich möchte euch für die nächste Woche herausfordern, darüber nachzudenken, welche diese Freunde sind, mit denen ihr diese Intimität leben wollt. Und vielleicht ist es in der einen oder anderen Freundschaft sogar an der Zeit, dass ihr euch zuerst verletzlich macht, um es dem anderen leichter zu machen, sich zu öffnen. Und weil ich mir ganz genau bewusst bin, dass 50% von allem, was ich gesagt habe, weg sind, sobald, wenn ihr aus dieser Tür wieder rauslauft. Und ich bin mir dessen bewusst und es ist okay. Deswegen habe ich euch eine kleine Metapher mitgebracht, die euch sehr wahrscheinlich hoffentlich die nächste Woche begleiten wird und die euch klar macht, was ich euch eigentlich den ganzen Morgen schon versucht zu erklären. Stellt euch vor, es ist Sommer. Also nicht das, was wir gerade haben, sondern Sommer, okay? Ihr realisiert, es ist warm geworden. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist noch ein bisschen Winterspeck, der da nicht hingehört. Hä? Also seid ihr ins Fitnessstudio gegangen und ihr habt euch angemeldet. 3 Wochen vergehen und bei euch hat sich nichts verändert. Also, wie wir guten Deutschen das so machen, rufen wir an und beschweren uns beim Studiobesitzer. Boah, ich bin seit 3 Wochen angemeldet, ist gar nichts passiert. Und dann fragt der Studiobesitzer euch, ja, wie oft waren Sie denn da? Ja, gar nicht, aber ich habe mich doch angemeldet. Und genau das ist es mit Freunden. Nur die Möglichkeit zu haben, zu Menschen zu kommen, verändert nicht eure Situation. Und es bringt kein Wachstum und es bringt keine Erleichterung. Und es verbessert sicherlich nicht eure Beziehung zu denen. Erst wenn ihr diese Möglichkeit nutzt, hingeht, immer wieder, regelmäßig, Beziehung pflegt, Beziehung baut, in Gemeinschaft lebt, dann werdet ihr Veränderung erleben. Und vielleicht wird es manchmal sogar leichter. Ich will noch beten. Papa, ich danke dir einfach so sehr, dass du uns nicht allein in diese Welt geschmissen hast, sondern dass du uns Menschen, Christen, Freunde, Brüder und Schwestern in unseren Weg gestellt hast, mit denen wir hier durchgehen dürfen. Und Papa, ich danke dir einfach, dass es für dich wichtig ist, dass wir nicht alleine kämpfen, sondern dass wir es teilen dürfen mit anderen Menschen. Und nicht nur Leid, sondern auch schöne Dinge. Papa, ich danke dir einfach, dass du so ein großer, so ein genialer Gott bist, dass du an so viele Dinge gedacht hast und dass du uns einen Leitfaden für Freundschaft sogar in dein Wort reingeschrieben hast. Papa, ich bin so unglaublich dankbar für die Menschen, die ich in meinem Leben habe und ich möchte einfach dich, dass jeder, der hier heute sitzt, dass er diesen Ratschlag annimmt und Beziehungen verletzlich lebt. Du bist ein großer Gott, wir lieben dich. Amen. Ich darf euch jetzt bitten, aufzustehen. Wir würden zusammen das Vaterunser sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft stehen bleiben. Ich darf euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.